Audio Now.
In Sachsen gibt es ein Wort dafür, das nennt sich Fischeland.
Ja, man, was? Fischeland? Ganz,
Fischeland, ja. Ah. Also durchaus in der Lage, Innovationen hervorzubringen. Ja, wirklich neue Sachen, auch disruptive Sachen. Und da sehen sich die Sachsen schon auch so, dass sie das können und geben sich da Mühe. Nicht mit so großer Trommelei verbunden, wie man das aus dem Silicon Valley kennt. Das ist auch einer der größeren Nachteile wahrscheinlich. Wir sind im Marketing einfach nicht halb so gut.
Welche Region in Deutschland hat sich nicht schon mal den Beinamen Silicon oder Valley gegeben? Na gut, vielleicht nicht jede, aber die Anlehnung an das Silicon Valley in den USA ist doch schon häufig. Der Name allein aber macht noch keinen Hightech-Standort aus. Das ist heute unser Thema bei SoTech Deutschland. Mein Name ist Frauke Holzmeier.
Ja, und ich bin Andreas Laukert. Ja, am Ende fallen mir da so einige Standorte ein, die in Deutschland herausstechen, also wie zum Beispiel Aachen, RWTH, Aachen, TU München, Berlin sicher schon fast die ganze Stadt, aber Sachsen. Sachsen ist noch ein großer Standort. Das werden wir heute besprechen. Ja, in Dresden hatte ja einige Jahre nach der Wende AMD das erste große Chipwerk in Deutschland gebaut. Heute wird das auch gerne, nennen wir es Silicon Saxony. Und einer, der diese Idee, diesen Namen vorantreiben will, ist heute bei uns.
Ja, herzlich willkommen, Frank Bösenberg. Hallo, Frank.
Herzlich willkommen, hallo.
Hallo.
Ja, schön, dass du da bist. Du hast in Dresden Engineering studiert und einen MBA gemacht, hast dann einige Stationen in Chemnitz gehabt, Unternehmen gegründet und bist irgendwie immer dem Standort Dresden treu geblieben und hast eben auch für Silicon Saxony e.V. gearbeitet, wo du jetzt der Managing Director bist. Warst du denn schon mal im echten Silicon Valley, also im Anführungszeichen, echten Silicon Valley da drüben, da überm Teich?
Ja, wir sind mit unseren Firmen auf der Semicon West, also eine große Halbleitermesse in San Francisco. Allerdings war ich dort tatsächlich erst einmal, Taiwan schon öfter. War in relativ vielen Regionen der Welt, auch beruflich, aber zugegebenermaßen tatsächlich immer nur kurz. Sonst bin ich das, was man als standorttreu bezeichnet, ja.
Okay, das war super. Ja, warum nicht? Heimatverbundenheit. Jetzt hatten wir vor einiger Zeit diese neue Chipwerk von Bosch, da können wir auch noch gleich drüber reden, über den Chipmangel und so weiter. Aber es gibt ja jetzt Berichte, dass Intel sucht einen Standort in Europa. Gibt es vielleicht bald die nächste Party in Dresden?
Wir hoffen doch stark, ja. Also zumindest wären wir nicht müde zu erwähnen, dass Sachsen ein sehr guter Standort wäre für Intel, weil das Ökosystem oder das sogenannte Cluster gerade in der Halbleiterindustrie sehr wichtig sind. Also man stellt das nicht auf die grüne Wiese, ohne ringsherum schon was zu haben. Und dafür gibt es eben hier in Sachsen ganz hervorragende Bedingungen.
Gibt es da irgendwie Infos, gibt es da Gespräche oder?
Die Gespräche, also es gibt Gespräche, aber die sind natürlich vertraulich und genauso wie die Tesla-Ansiedlung erst bekannt geworden ist, als es wirklich spruchreif war, ist das hier ähnlich. Was man sagen kann, dass Sachsen einer der Kandidaten ist, Bayern ist ein bisschen weiter vorgeprescht, das findet man, wenn man danach sucht, Sachsen ist einer der Kandidaten, aber mehr kann man dazu nicht sagen.
Lass uns vielleicht noch ein bisschen in die Vergangenheit gehen für alle, die jetzt das Silicon Saxony nicht kennen. Andreas meinte eben schon, dass das mit AMD zu tun hatte, da die das erste große Chipwerk da gebaut haben. Aber seit wann gibt es so das Silicon Saxony und wie ist das so gewachsen?
Also der Begriff, und das haben wir, weil wir gerade 20-Jahr-Feier haben, auch nochmal wieder recherchiert, ist 1998 tatsächlich schon geprägt worden von einem Reporter vom Time Magazine. Der Verein ist vor 20 Jahren gegründet oder vor 21 jetzt. Aber die Geschichte der Halbleiterreihe Silicon Saxony geht eigentlich noch weiter zurück, tatsächlich bis in DDR-Zeiten, wo also Dresden zum Zentrum der Mikroelektronik gemacht wurde. Und man dann hier also eigene Bemühungen hatte, einen eigenen Chip zu entwickeln in Konkurrenz zu Japan damals. Also vor der Wende war schon was und dann ist völlig richtig, nach der Wende ist durch Nutzung von Aufbaumitteln Ost sinnvolle Nutzung eben, die tatsächlich, was man jetzt als blühende Landschaft bezeichnen könnte, entstanden.
Da kommen ja auch, Osten fällt mir ein, so Robotron und andere, ne? Carl Zeiss, so gerade in Thüringen, dann in Jena. Also es ist ja eine große Region in der Richtung, ne?
Also Carl Zeiss ist tatsächlich Jena, gibt es auch ein Cluster, ne? Das Optonet, also starke Opto-Industrie und in Dresden und Sachsen eben die Mikroelektronikindustrie.
Jetzt erinnere ich mich da so dran, weil ich damals 98 im Volontariat damals noch durch die Lande gereist bin da und genau zur Grund, also wo das Werk, AMD-Werk dort gebaut wurde, dort war und auch mit Managern dort gesprochen hatten. Und was mir da aufgefallen ist damals, auf dem Parkplatz waren größtenteils Autos mit Kennzeichen, die nicht Sachsen waren. Also viele Fachkräfte wurden damals zumindest noch aus dem Westen herangezogen. Hat sich dieses Fachkräftegeschichte inzwischen gewandelt, also deutlich, dass es doch mehr einheimische Fachkräfte gibt in der Richtung? Oder wie ist da die Lage?
Ganz offen gesagt, genaue Zahlen in der Aufteilung habe ich nicht. Wir wissen, dass insgesamt 70.000 Leute jetzt im Silicon Saxony arbeiten und da kommt natürlich der Großteil aus Sachsen, aber wir sind auch froh darüber, dass wir eine gute internationale Community haben, gerade in den Halbleiter-Fabs. Ne? Also in Global Foundries, was aus AMD geworden ist, arbeiten, glaube ich, über 40 unterschiedliche Nationalitäten. Also zum Glück ist genau die Industrie einer der wesentlichen Treiber auch, dass auch die Region bunt ist. Ne?
Stichwort Halbleiter, das ist ja so euer Fokus, kann man das sagen?
Ja, neben der Software. Also wir sagen immer, wenn Silicon Saxony auf Silizium und Halbleiter reduziert wird, versuche ich immer tatsächlich den Vergleich zum Silicon Valley zu bringen. Und niemand würde jetzt sagen, Tesla ist ja auch nicht direkt Halbleiter, oder zumindest noch nicht, sondern wir sagen Hardware und Software. Also tatsächlich sind von den 70.000 auch 30.000, die in der Softwareindustrie arbeiten. SAP hat einen ganz großen Standort hier in Dresden, also Hardware und Software.
Wie erklärt ihr euch denn diesen, ich meine, okay, erklären kann man sich den Chipmangel, aber hätte man da früher drauf reagieren können, mehr in Deutschland produzieren? Aktuell haben ja wirklich viele Industrien Probleme, weil Autoindustrie, Laptops können nicht gebaut werden etc., weil Chips Mangelware sind.
Ja, ist ein heikles Thema, aber die Wertschöpfungskette oder die gesamte Zulieferkette in der Halbleiterei, in der Chipindustrie ist sehr, sehr, sehr komplex. Und geht über viele Ebenen. Ne? Und die muss ich alle kennen und auf dem Schirm haben, um auf solche Schwankungen, wie sie dann sind, reagieren zu können. Und ich drücke es mal vorsichtig aus, da hatte halt die Automobilindustrie durchaus noch ein bisschen Verbesserungspotenzial. Und das zeigt sich dann eben. Ne?
Du musst gar nicht vorsichtig reden. Was meinst du
denn? es ist auch nicht wirklich ein Geheimnis, dass das Automotive, auch wenn der Mangel dort jetzt da ist, nicht der einzige Kunde der Chipindustrie ist. Ja? Und es ist nur ein halboffenes Geheimnis, dass die Margen in der Automobilindustrie oder für die Automobilkunden nicht die höchsten waren in der Chipindustrie. Also ja, wenn Sony für die PlayStation einfach mehr bezahlt, ist auch das. Und zum Schluss, auch wenn ich in Ostdeutschland geboren bin, ist es halt Marktwirtschaft. Ja? Angebot und Nachfrage und dann ist auch eine Frage des Preises. Und alle drei Komponenten spielen zusammen. Und zugegebenermaßen ist das sehr eingeschwungene System durch Corona natürlich sehr durcheinander gekommen. Ja? Wer dann eben schneller reagiert hat und besser Kenntnis hatte und besser aufgepasst hat, bei dem war der Mangel nicht ganz so groß. Es hat ja tatsächlich nicht nur die Automobilisten getroffen, sondern auch andere. Aber die waren vielleicht doch ein Ticken schlechter vorbereitet. Ne?
Jetzt hat ja Bosch das Werk jetzt, also das war ja jetzt kein ganz neues in dem Sinne, sondern ein Standort, den es vorher schon gab und so weiter und ausgebaut. Und trotz alledem muss ja diese Entscheidung sehr früher gefallen sein, als jetzt die Pandemie war, also vielleicht schon vor 2-3 Jahren. Wie kam man denn drauf, jetzt Deutschland als Standort zu nehmen? Es heißt ja immer, Taiwan wäre der einzige Standort für Chipindustrie. Also wie kam Bosch jetzt darauf, in Dresden dann doch wieder was anzusiedeln?
Das ist nicht der einzige und das Werk ist tatsächlich ein Neubau, eines der ersten Werksneubauten in den letzten 10 Jahren in ganz Europa. Tatsächlich war der Spatenstich vor 2 Jahren. Also es lohnt sich auch, wer sich da mal interessiert, sich das mal anzugucken. Großvorhaben, 1 Milliarde Investment, was 6 Monate vor geplanter Eröffnung fertig geworden ist. Ja? Glaubt man kaum, dass das geht in Deutschland.
Das geht noch, ja.
Warum haben Sie sich für Deutschland entschieden? Naja, weil eben mehrere Komponenten zusammenkommen müssen für so etwas Komplexes wie eine Halbleiterindustrie. Und eins ist tatsächlich dieses Ökosystem, also eine kritische Masse, nicht zuletzt an Fachpersonal, was es eben hier schon gibt. Ja, und da muss man sich nur mal ein paar Personalwechsel auch in den Führungsebenen angucken. Also wir haben ja neben Global Foundries, ex-AMD, auch Infineon noch hier mit einem großen Werk. Und da gab es zum Beispiel auch Wechsel auf der Geschäftsführerebene von Global Foundries zu Infineon. Und die Tatsache, dass einfach schon Leute hier sind, die sich mit Halbleiterproduktion auskennen, war einer der Gründe für Bosch. Ja, gibt es eine gute Uni hier, gibt gute Forschungsinstitute. Und die Konkurrenz war eben zwischen Singapur und Malta in den USA bei der Standortentscheidung. Da hat Dresden dann gewonnen.
Okay.
Du hast jetzt schon ein paar Gründe genannt, aber nochmal, wenn ich jetzt ein großes Unternehmen wäre, warum sollte ich zu euch kommen und mich nicht rund um Aachen ansiedeln oder München oder Karlsruhe oder so. Warum sollte ich in Silicon Saxony ziehen?
Hängt davon ab, was du machst mit deinem Unternehmen. Ja, also wirklich der große Standortvorteil ist die kritische Masse an ähnlichen Akteuren. Also wenn du irgendwas machen willst mit Automatisierung oder auch Robotik, dann findest du hier schon jede Menge anderer Firmen, die das ja auch schon machen, und einfach so einen Austausch auf Augenhöhe. Das macht wirklich Sinn. Und diese Standortvorteile haben andere Regionen auch. Ne? Also wenn du was mit App-Entwicklung machen willst, ist Berlin tatsächlich noch weiter vorne. Geht ja auch, aber da geht Berlin vielleicht ein bisschen besser. Und München halt, fällt mir ein, Automobil, ja, ist halt doch in München oder Süddeutschland noch besser. Ja, also wir haben einfach schon eine kritische Masse an Akteuren, und wenn du jetzt was machen willst, wo ein großer Halbleiter-Fab zum Beispiel dein Kunde ist, hast du eben hier jetzt 4 Kunden vor der Haustür. Bosch, GlobalFoundries, Infineon, X-Fab. Das gibt es so nirgendwo in Deutschland und sogar nirgendwo in Europa.
Aber wenn ich jetzt so an Silicon Valley denke, dann hat man auch gleich immer so ein Lebensgefühl, so, ne, so vom geistigen Auge, so dass da überall so kreative Menschen rumsitzen in irgendwelchen schicken Laboren und rumtüfteln und in irgendwelchen Cafés sind, die auch mit Laptops am Arbeiten und so. Was macht denn so das Gefühl vom Silicon Saxony aus? Ist das ähnlich oder wollt ihr da was ganz Eigenständiges sein und der Name ist nur Zufall?
Naja, das Beste aus beiden. Also der Name ist natürlich nicht nur Zufall. Also wie gesagt, wir gucken gerne auch nach Silicon Valley, weil es eine Quelle von Innovationen ist, weil man neue Sachen macht. Ne? In Sachsen gibt es ein Wort dafür, das nennt sich Fischeland. Ne? Man,
Fischeland?
Ganz, Fischeland, ja. Ah. Also durchaus in der Lage, Innovationen hervorzubringen. Ne? Wirklich neue Sachen, auch disruptive Sachen. Und da sehen sich die Sachsen schon auch so, dass sie das können und geben sich da Mühe, nicht mit so großer Trommelei verbunden, wie man das aus dem Silicon Valley kennt. Das ist auch einer der größeren Nachteile wahrscheinlich. Wir sind im Marketing einfach nicht halb so gut.
Ja? Naja, Problem erkannt, ne?
Herausforderung sagen wir gerne dazu. Ne? wir sprechen manchmal von BSE, bescheidene sächsische Ehrlichkeit. Also die Produkte, die von hier kommen, sind schon gut. Ja? Woanders wird lauter getrommelt. Und ja, die Qualität ist aber wirklich gut und gibt auch andere weichere Faktoren. Sächsische Schweiz, die Elbe und ganz persönlich als jemand, der natürlich auch ab und zu in München ist, ist schon ein bisschen günstiger, noch hier zu wohnen.
Ja, wir hatten auch schon, ich glaube, 2 Manager aus dem Silicon Valley oder ein eher Experten und Buchautoren, aber auch ein Manager. Und ich glaube, der erzählte uns mal, was das in einigen Bereichen Silicon Valley ausmacht, dieses Problem lösen. Ne? Also irgendjemand hat ein Problem, siehe zu wenig Hotels im Silicon Valley, also wird Airbnb gegründet. Oder eben Taxis waren da auch Mangelware, dann gründet sich Uber. Welche Probleme wären denn, die man in Dresden hätte oder in Sachsen vielleicht so, wo jemand hinkommen könnte, hier mache ich mal was Disruptives und was Neues. Also was könntest du da sehen, was so die Leute anregt, da was Neues zu entwickeln?
Na, wir gehen hier eher von der Technologie. Ha? Also wofür brauchst du einen Chip? Und die Antwort ist eigentlich für fast alles. Und wenn du dann also runter entwickeln willst bis zum Chip, dann bist du ja richtig. Mit der Software noch dazu. Also wenn Tesla sagt, wir wollen ein autonom fahrendes Auto machen und denken da über eine eigene Chipproduktion nach, ist es schon ganz sinnvoll, wenn man mit jemandem sich austauschen kann, der davon einen Plan hat. Und genau die Leute würde man hier finden.
Und nicht so weit weg. Es sind nur noch ein paar hundert Kilometer, nicht mal.
Richtig, genau.
1,5 Stunden Autofahrt.
Genau, das ist tatsächlich relativ, relativ nah, ja.
Hier ein Hinweis von unserem Werbepartner Bayer. Im Jahr 2050 werden ca. 10 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Gleichzeitig wird die Bevölkerung immer älter. Wie kann die Ernährung nachhaltig gesichert werden? Und wie können die Menschen gesund bleiben und auch im Alter noch ein gutes Leben führen? Bayer leistet mit Innovationen einen wichtigen Beitrag zur Lösung dieser Herausforderungen. Interesse an der Zukunft von Gesundheit und Ernährung? Erfahren Sie mehr auf bayer.de/biorevolution.
Ihr hattet ja vor ein paar Tagen Besuch von Herrn Altmaier. Hast du ihn auch getroffen?
Ja, ich war mit dabei bei Infineon und habe mir also mit angehört, was er...
Ging nicht um Wasserstoff,
nee,
oder?
Nee, es ging auch um die Chipindustrie, weil Europa ja da nur auf Platz 3 ist. Und das Silicon Saxony soll dabei helfen, dass sich das ändert. Auch mit Geldern vom Staat. Was braucht ihr denn, damit das mit der Bronzemedaille vielleicht noch zu Silber oder Gold wird?
Ja, also ganz offen, Silber oder Gold ist tatsächlich, weiß nicht, ob man es überhaupt schaffen kann. Also Fakt ist, die Chinesen sind ganz massiv am Auf- und Ausbau ihrer Industrie und die USA auch. Und Taiwan ebenso. Und die Frage, schon alleine die Frage, ob ich jetzt Taiwan bei China mit hätte mitzählen müssen oder nicht, ist ein Thema, was man extra in einer Stunde diskutieren kann. Und Südkorea, ja, Samsung und LG ist vielleicht einigen Begriff, auch eine ganz große Region in der Halbleiterreihe. Wenn ich jetzt noch Japan aufzähle, habe ich, glaube ich, fast alle. Und alle die geben der Industrie ganz ordentlich Geld. Und wenn ich sage ganz ordentlich, meine ich Summen, bei denen einem schwindelig wird. Also 430 Milliarden Dollar, nee, 450 Milliarden Dollar stehen für Südkorea im Raum. Taiwan um die 100 Milliarden, USA 52 Milliarden. Einfach um die Industrie dort zu unterstützen, weil sie erkannt haben, dass es strategisch wichtig ist, die in der eigenen Region zu haben. Ja, teilweise aus Transportgründen, teilweise aus geopolitischen Gründen, Stichwort China. Und da will Europa einfach mithalten. Geht es wirklich nur um mithalten, geht es auch nicht mal wieder aufholen oder überholen, sondern einfach nur mithalten. Und ja, es gehört zur Wahrheit dazu, dass da auch Fördermittel eine Rolle spielen müssen. Ja, genauso wie AMD auch hierher gekommen ist, weil es Fördermittel gab, wird die weitere Bewahrung der Industrie auch von genau diesen Fördermitteln abhängen. Das ist, mag nicht jedem gefallen, aber kann man nicht wegdiskutieren.
Und wie viel hat jetzt Herr Altmaier mitgebracht, außer blumige Worte?
Ja, ein knapp zweistelliger Milliardenbetrag wurde hier der deutschen Industrie versprochen.
Versprochen, ach so, okay.
Ja, ist im Prinzip jetzt erstmal im Haushalt drin. Muss man wissen, dass der Haushalt mit einer neuen Bundesregierung unter Umständen nochmal angefasst wird, aber das ist jetzt relativ fix und in line, wie man so schön neudeutsch sagt, mit dem, was die Staatsoberhäupter von insgesamt 22 europäischen Staaten schon im Dezember eigentlich vereinbart hatten.
War das jetzt der erste Besuch von Herrn Altmaier, oder?
Herrn Altmaier kann ich mich jetzt hier nicht erinnern. Ich bin seit 2014
Das vergisst
hier
man
dabei. Ich
nicht.
weiß, die Frau Merkel war schon da. Herrn Altmaier habe
Ja,
ich
ich
beim
meine
Digital
zumindest,
in Dresden nicht. Nee, also
das
nicht, dass
ist
ich
schon mal
wüsste.
gelesen zu haben. Also fühlt ihr euch denn da wirklich gesehen? Kommt er jetzt, weil wir merken, okay, BMW, Daimler, die meckern alle, weil sie keine Chips mehr haben. Wir haben da ein Halbleiterproblem. Habt ihr jetzt auf einmal die Aufmerksamkeit? Habt ihr genug getrommelt oder fühlt ihr euch zu spät gesehen?
Da ich prinzipiell ungern oder gar nicht jammere, würde ich nicht zu spät sehen. Und die Frage, fühlen wir uns gesehen? Ja, kann man mit ganz klarem Ja beantworten. Also tatsächlich nicht nur Altmaier, auch die Frau Dr. Merkel war hier schon vor längerer Zeit. Also bei der Bundesregierung ist es angekommen. Das kann man wirklich so sagen. Ob das hätte eher ankommen müssen, ob man da schneller sein könnte, sage ich als jemand, der viele Industrie im Rücken hat, immer ja. Ja. Kann immer schneller gehen. Aber wir können uns tatsächlich eigentlich fairerweise nicht über eine mangelnde Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit von der politischen Ebene, sowohl in Sachsen als auch beim Bund, beschweren aktuell.
Ja, ich habe ja mit den blumigen Worten nicht ohne Absicht gesagt. Die haben wir ja zu rauf gehört. Und wir hören aber auch das nicht Gemecker, aber doch die Kritik von einigen Unternehmern, wie lange doch hier Sachen dauern. Also auch wenn du sagst, Bosch ist vorzeitig fertig geworden, könntest du mal sagen, wie ist das passiert? Tesla hat ja jetzt so ein bisschen Probleme, auch mit der Baugenehmigung. Und da gibt es auch nicht umsonst Kritik, eben weil es doch manchmal ziemlich viele Fallstricke gibt in Deutschland. Also, wie ist es passiert, dass Bosch so schnell fertig geworden ist? Und wie ist das bei euch dort mit den Baugenehmigungen und ähnlichen Fragen?
Also da muss man wahrscheinlich den Bosch selber fragen, wie das passiert ist. Zwei Sachen fallen mir dazu ein, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es hinaus, ne? Also der Bosch ist ein grundsolides deutsches Unternehmen, was jetzt auch nicht zum ersten Mal sich mit deutschen Verwaltungsvorgängen rumschlägt, ne? Man muss das trotzdem schaffen, dann noch eher fertig zu werden. Und es ist natürlich eine private Firma, die die Bauunternehmung jetzt macht, ne? Also vielleicht im Gegensatz zum BER. Also das ist sicherlich so ein Faktor auch, das Auftreten. Aber es geht. Und dazu kommt natürlich noch, dass jetzt Genehmigungsvorgänge im Zusammenhang mit einer Bau- und einer Halbleiter-Fab besonders hier jetzt für niemanden was Neues waren, ne? Also alles das sind so Aspekte. Ich kann mich jetzt nicht im Umfeld von Berlin fällt mir jetzt nicht so direkt eine zweite Großproduktion für Automobil ein, aber
Ja, aber ist das bei euch in der Landesregierung vielleicht doch anders verankert? Also dieses, hier, also das ist ja das Silicon Valley, das Plus vom Silicon Valley, dieses Mentorenprinzip und ähnliches, ne, dass wenn da einer kommt, dann kriegt der jemand an die Seite und dann wird dem geholfen. Also von A bis Z. Und ist das bei euch da ähnlich vielleicht?
Ganz in der Tiefe kann ich das vielleicht nicht bestätigen, aber tatsächlich macht man hier viele Sachen eben nicht zum ersten Mal, ne, sondern schon lange, schon öfter gemacht. Man kann jemanden fragen und wenn es jemand ist, der vielleicht im Ruhestand ist, den man nochmal fragt nach den Sachen. Aber die Tatsache, dass wir eben uns nicht erst seit einem halben Jahr mit Mikroelektronik befassen oder seit 2 oder 3 Jahren, sondern tatsächlich schon fast seit 60 Jahren hier, hilft in ganz vielen Aspekten, klar. Mhm.
Ihr schätzt, dass ihr also Dresden 30.000 Arbeitsplätze schaffen kann in den nächsten 10 Jahren und sucht neue Leute mit so einer neuen Kampagne, ne? Ist das so ein Wettbewerb zwischen den Regionen in Deutschland? Sucht ihr auch irgendwie in Europa, international? Wo kommen eure Leute her?
Prinzipiell nur aus Südbrandenburg? Nee, Scherz. Natürlich suchen wir.
Ja, aus der Lausitz. Ich wusste es. Ja. Aus der Braunkohle.
Natürlich suchen wir international. Also das okay, ist ganz, ganz klar. Ganz klar, jeder, der wirklich in der Hightech-Industrie einen Job sucht, wird hier fündig werden. Und ja, wir sind da im klaren Wettbewerb mit fast allen anderen Regionen in Deutschland, in denen noch Wirtschaft ist oder Wirtschaft da ist. Ne? Klar ist da eine ganz klare Konkurrenz. Und ja, da gibt es ein paar ganz naheliegende Sachen, dass man erstmal ein paar Leute, die vor 15, 20 Jahren abgewandert sind, wie man es wieder zurückholt. Aber perspektivisch sind wir, wie alle anderen Regionen in Deutschland, denen es wirtschaftlich gut geht, auch auf Zuwanderung von außen angewiesen, auch außerhalb Deutschlands.
Ist da, ich spreche über ein heikles Thema an, die Außenwahrnehmung auch, welche Rolle spielt die, gerade bei ausländischen Fachkräften? Also da gab es ja einige Vorkommnisse in Sachsen, also ist das ein größeres Thema, auch bei den Kräften in der Chipindustrie?
Naja, wie antworte ich darauf politisch korrekt?
Ja.
Ich bin selber wir haben vor 5 Jahren, und der Zeitpunkt ist dann nicht ganz zufällig gewählt, uns auch mit engagiert im Verein Wirtschaft und Weltoffenheit Sachsen. Ja? Mhm. Wir sind ein Branchenverband und haben vor 5 Jahren oder 6 Jahren, wenn man das jetzt will gar nicht so zurückdenken, aber dann auch länger diskutiert und gesagt, wir sind überparteilich nach wie vor, aber wir sind nicht unpolitisch. Ja? Mhm. Wir positionieren uns sehr klar zu Weltoffenheit, zu Demokratie, zu den demokratischen Werten. Und ja, jede negative Berichterstattung ist da schwierig. Mhm. Ja? Ansonsten muss man sagen, die Hard Facts kommen ein bisschen darauf an, wo man ist, also mit wem man sich unterhält. Ich spiele privat Rugby, da haben wir auch ganz viele International Star oder Cricket, ne? Inder, Pakistani, die das dann schon im globalen Kontext auch nochmal einordnen und sagen, ja, was in L.A. war es jetzt auch nie nur ungefährlich. Also da ist dann Dresden doch manchmal wieder ein bisschen Provinz und ein bisschen beschaulich. Mhm. Aber wir haben da eine große Herausforderung, nicht nur als Dresden, sondern als ganz Sachsen, der wir uns als Silicon Sachsen natürlich immer auch stellen.
Also ist schon ein Wettbewerbsnachteil teilweise.
Soweit würde ich jetzt nicht gehen wollen, aber es ist eine Herausforderung. Ja. Wir brauchen ein positives Standort-Image als Sachsen in der Beziehung, als Deutschland in Bezug auf Genehmigungsverfahren und als Europa in Bezug auf relevanten Hightech-Standort, ja, für alles. Also.
Wir hatten kurz mal von Bildung gestreift, vor allen Dingen auch Fachkräfte. Ne? Wir hatten mal auch einen Podcast mit Martin Menz von Relax Days, der hat in Halle ein sehr großes, sag ich mal, ostdeutschen E-Commerce-Laden aufgebaut. Ne? Der hat dann auch gesagt, er finanziert in Dresden, ich glaube, ein paar Studiengänge dort mit, um seine Fachkräfte selbst zu organisieren, ne? Weil es natürlich schwierig ist. Ne? Sind die Unis bei euch, ihr habt ja auch Spezial Unis, glaube ich, in Sachen Softwareentwicklung und so, ne? Software Engineering, da gibt es ja einiges rund um Dresden als nur die Uni. Ne?
Ja, also wir haben noch mehr Universitäten, ist richtig, aber die Exzellenzuniversität TU Dresden hilft da schon, auch im internationalen Ranking. Ne? Es gibt 11 Exzellenzuniversitäten, eine davon ist die TU Dresden. Daneben gibt es noch ein paar Fachhochschulen und alle haben sich schon dem Thema Mikroelektronik und auch Software auch verschrieben. Ne? Neben anderen Themen gibt es zum Beispiel auch coolen Carbonbeton, der aus Dresden kommt. Aber da ist die Universitätslandschaft recht gut. Wir haben, wie gesagt, auch noch ein paar Fraunhofer-Institute, die höchste Dichte an Fraunhofer-Instituten in ganz Deutschland sogar. Also es gibt ein sehr gutes Forschungs- und Ausbildungsumfeld und das ist tatsächlich auch einer der positiven Aspekte.
Wie kann ich mir denn so deinen Job als Managing Director vom Silicon Saxony so vorstellen? Bist du so der Lobbyist für den Verein oder was machst du so?
Ist eine der Aufgaben, ja, Lobbyist, Interessensvertreter, professioneller Netzwerker. Ne? Also ich wundere mich nicht darüber, wer wen kennt, überhaupt nicht. Aber ich erschrecke manchmal darüber, wer wen noch nicht kennt. Manchmal, obwohl sie noch nicht mal einen Steinwurf voneinander entfernt sitzen. Und das ist eigentlich meine tägliche Aufgabe, solche Verbindungen aufzuspüren und die Leute zusammenzubringen, die zusammengehören oder die sinnvoll zusammenpassen. Nicht nur hier in Sachsen, sondern weit darüber hinaus, also in Deutschland, auch in ganz Europa. Und daneben ein bisschen Werbetrommel für den Standort. Und ich denke, das hört man heute auch raus. Ja, ist auch mein Job. Ne?
Nee, ist ja gut. Ist ja richtig. Ist ja für Deutschland gut. Und ich sehe das manchmal so eigentlich fast als großes Silicon Valley, wenn ich das überlege, was ihr dort habt und was dann in manchen anderen Regionen gibt, wenn die auch noch zusammenarbeiten würden. Hätten wir vielleicht sogar noch mehr dann, ne?
Das ist tatsächlich so ein Schlagwort, was ich immer, also Zusammenarbeit ist eine der großen Stärken vielleicht auch hier, ne? Weil wir viele kleine auch Firmen haben oder kleinere. Also Mittelstand wird hier in Sachsen ganz anders definiert als in Bayern, ne? Ja. Wenn in Bayern der solide Mittelständler 2000 Beschäftigte hat, ist das hier ein ausgewachsenes großes Unternehmen, ne? Also muss man viele Sachen durch Kooperation lösen und das geht, das können wir auch und das machen wir auch gerne. Und das machen wir auch in der Halbleiterindustrie. Also ich bin hier mal dazugekommen über ein Projekt, das hieß Silicon Europe. Und das gibt es immer noch, ja, weil wir als Europa in der Mikroelektronik zusammenarbeiten müssen, weil nur so wir die kritische Masse haben, um mit Regionen wie Taiwan oder USA überhaupt mithalten zu können. Ja. Also da ist Dresden, egal wie groß und einzigartig wir sind, ist Dresden alleine zu klein, Sachsen zu klein, Deutschland zu klein. Europa muss dort zusammenarbeiten und das wiederhole ich auch gerne und oft.
Habt ihr auch Programme für Startups, dass die sich da bei euch niederlassen, entwickeln können, rumtüfteln, kommen? Weil ihr habt ja vor allem ja schon etablierte, so die Namen, die immer so aufgezählt werden.
Ja, aber es wird auch gerne übersehen, dass wir in diesen sogenannten Deep Tech Startups, also welche, die man jetzt nicht nur mit dem Laptop gründen muss oder gründen kann, auch ganz gut aufgestellt sind, wieder als Sachsen. Und da gibt es verschiedene Programme und andere Akteure sogar, die sich da noch spezialisierter drum kümmern als wir jetzt im Verband. Aber auch schon ganz paar Erfolgsgeschichten. Mandelbots ist jetzt so eine der neueren. Und ja, also Startups auch ein wichtiges Thema. Verfolgen wir mit, ist jetzt nicht der alleinige Fokus, weil wir tatsächlich auch etablierte haben, aber spielt eine ganz wichtige Rolle, klar, auch bei neuen Ideen.
Ja, bevor wir zum Ende kommen, hätte ich noch eine Frage. Ich kenne das noch von früher. Die Sachsen, auch in der DDR schon, war nicht immer so super zu sprechen auf Berlin zum Beispiel. Gibt es diese Feindschaft würde ich nicht nennen, gibt es das immer noch so ein bisschen Ressentiments Richtung Berlin? Ach, lass die da mal machen, wir machen unser eigenes Ding.
Mit Berlin eigentlich wenig, was wir hier, doch eine lustige Anekdote kann ich erzählen. Berlin hat sich mal als Capital of IoT definiert, ne? Also Hauptstadt des Internet of Things. Und da haben wir dann kurz überlegt, haben gesagt, ja stimmt, Berlin, aber viel Internet, wenig Things. Ne? On a more serious note, es gibt vom BMWi sogenannte DE-Hubs, also das BMWi hat auch diese Silicon Valley Hotspots identifiziert und da gibt es sowohl in Berlin als auch in Dresden einen, der sich um das Thema IoT kümmert. Bei uns heißt das Smart Systems Hub und die kooperieren eng miteinander. Ne? Also da ist so eine Feindschaft oder so ein Derby, das gibt es da eigentlich nicht wirklich. Wenn, dann ist das auf einer humoristischen Ebene.
Ja, ja.
Und Humor haben wir ja auch. Also das,
ja, das glaube ich. Das kenne ich. Gut, ja. Hab ja auch Verwandte da. Also.
Ja. Genau. Unsere Schulnotenfrage kennst du ja vielleicht sehr gut bis ungenügend. Wie würdest du denn dann die deutsche Chipindustrie bewerten oder die Startup oder die Silicon-Landschaft, was meinst du, Andreas?
Also, er muss ja seine eigene bewerten. Ich würde fast Chipindustrie. Wie siehst du da die Lage? Könnten eigentlich noch mehr wieder nach Hause kommen und selbst produzieren?
Also ja, also da tatsächlich ist jetzt die Frage, nach welchem Maßstab, aber ich würde da eine 3+ geben, weil da ist schon noch Luft nach oben. Ne? Sehr gute Ansätze erkennen, man sieht, man hat den Stoff verstanden, mhm. ne? aber zum Klassenprimus, der immer global beurteilt wird, ist noch ein bisschen Luft.
Ja,
und
das ist,
und
ja.
es ist wirklich nicht Hopfen und Malz verloren, also es ist weit, weit weg von der 4. Ne? 2-3+, ein anderer Lehrer würde vielleicht eine 2+ geben.
Würdest du da noch eine Nachfrage, würdest du da schon unterscheiden zwischen, es gibt ja den riesen Massenmarkt, gerade für PlayStation, hast du ja gesagt, für den ganzen Konsumerbereich und dann den Spezialmarkt für Spezialchips, Autoindustrie und so weiter. Das ist ja doch wahrscheinlich ein Unterschied, oder?
Ja, also bei der Autoindustrie sind wir tatsächlich viel weiter vorn, ne, mit Infineon, die da auch Weltmarktführer mit sind. Schulnoten habe ich jetzt eher ans Abitur gedacht, wo man das 1,0 auch nur kriegt, wenn man in Kunst und Musik auch eine gute Note hatte, obwohl man eigentlich eher Mathe, Physik macht. Ne? Ist jetzt vielleicht ein bisschen verquerter Vergleich, aber in Einzelbereichen sind wir wesentlich besser. Das war jetzt tatsächlich über die gesamte Industrie, die sehr breit ist gewertet.
Deswegen habe ich ja nochmal nachgefragt, weil ich denke, dass...
Vielen Dank. Ja.
Frank Busenbeck, Dankeschön.
Danke.
Ich habe zu danken. Vielen, vielen Dank.
Audio Now.